Werbung.
Wir haben von neuen Formaten gesprochen und eines dieser neuen Formate wird jetzt ausprobiert und das ist eine Live-Show, die nicht als Podcast erscheint.
Inhaltlich wird es um die Liebe gehen, Star Trek und die Liebe. Wir werden zusammen auf dieser Bühne sein mit zwei Impro-SchauspielerInnen.
Die beiden Impro-SchauspielerInnen sind Leonie Huber und Nils Kretschmer von der Gute-Leute-Impro-Comedy-Truppe
und werden uns Star Trek und der Liebe nähern auf verschiedensten philosophischen, aber auch ganz praktischen Ebenen.
Das Ganze heißt die Live-Podcast-Impro-Show Romanzen und Raumschiffe, Star Trek und die Liebe. Findet im Theater im Bauturm statt am 30.8. Leute, 30.8.
Ja, es ist wieder in Köln, Freunde, ich weiß. Ja.
Köln ist halt the place to be, was absolut Star Trek angeht.
Star Trek und Impro, ja.
Star Trek und Impro, genau. Ja. Das wird ein sehr, sehr schönes Projekt und es wird halt einmalig. Seid auf jeden Fall dabei.
Ja.
Und klickt euch mal ein Ticket. Wir verlinken das hier einfach mal unter dieser Folge.
Discovery Panel. Discover Star Trek.
Sebastian, Zeit, Zeit. Wir haben Zeit. Wir haben Probleme. Zeit, Zeit. Amok, Zeit.
Beruhig dich, beruhig dich. Das ist alles okay. Oh. Zeit ist nur eine Illusion. Zeit läuft so schnell ab, wie du es fühlst. Und manchmal fühlst du es halt, weiß ich nicht. Also wenn du mit mir zum Beispiel Zeit verbringst, Andi, dann vergeht die Zeit wahnsinnig schnell. Wenn ich mit dir Zeit verbringe, dann ist es wahnsinnig langsam. Es ist wahnsinnig langsam.
Ja. Das ist Einstein, oder? Also irgendwas hat das mit Einstein zu tun.
Genau. Oder mit unserer Beziehung. Ich bin mir nicht ganz sicher.
Aber ich finde phasenweise ist an dieser Stelle auch ein sehr, sehr guter Ausdruck. Also ich finde phasenweise vergeht die Zeit relativ schnell.
Das stimmt. Also auch in dieser Episode und auch jetzt hier in unserer Episode wird die Zeit verfliegen. Ich sag's euch, wow, das wird einfach so. Wollen wir anfangen?
Ach so, ich dachte, das wäre schon der Anfang. Ja, cool. Macht ihr einen Anfang.
Ihr hört einen Discovery Panel Podcast. Discovery Panel. Discover Star Trek.
Herzlich willkommen, wir öffnen das Discovery Panel zur 8. Folge der ersten Staffel Star Trek Prodigy. Sie heißt, nein, nicht etwa Amok Time, sie heißt Time Amok.
Ja, verrückt.
Ja, auch auf Deutsch übrigens, Fragezeichen? Weiß ich gar nicht, genau.
Nein, sie heißt, glaube ich, Zeitphasen, wenn ich mich richtig erinnere.
Stimmt, ja, genau, die hat so einen anderen Titel, so. Also ihr merkt, ja, falls ihr jetzt Sorge hattet, dass alles neu wird und alles anders ist und alles seltsam und alles, also es ist ein bisschen was neu, es sieht ein bisschen anders aus, aber unterm
Strich,
es riecht auch anders, schmeckt auch ein bisschen anders, ja. Aber unterm Strich machen wir jetzt da weiter, also vor allen Dingen jetzt hier mit Star Trek Prodigy, wo wir im
April,
ich hätte jetzt März gesagt, was April?
Das kann auch März gewesen sein, tatsächlich, ja.
Ja, das ist das mit der Zeit. Die Zeit zum Beispiel, die verflog jetzt wie im Fluge. Das war grammatikalisch, nein, das war semantisch, nein, das war einfach nicht hübsch. So.
25. März 2024.
Verließen wir Star Trek Prodigy, nun sind wir wieder zurück. Zwischendurch haben wir kurz die Serie beendet, die uns den Namen gegeben hat.
Und Phase 1 unseres Podcasts.
Und Phase 1.
Zeitphase 1.
Zeitphase 1, genau. Also wir haben die Phase 2 ja schon quasi feierlich eröffnet, aber das ist jetzt hier die Schwarzbroteröffnung quasi, ja. Jetzt hier geht es jetzt weiter mit harter Arbeit, mit der harten Podcast-Arbeit in Phase 2. Das ist der erste.
Schwarzbrot, hartgekochte Eier und ein bisschen Senf.
So, der erste. Also
Senf, das ändert sich nicht. Das bleibt. So.
Ich finde das gut. Ja, ich finde das. Es ist ja super viel anders, ne? Also es ist wirklich, also auch hinter den Kulissen könnte man sagen, ja.
Hinter den Kulissen. Wir haben eine Redaktion, die alles für uns vorbereitet. Wir müssen nur noch vorlesen, was sie sagen.
Naja.
Zum Beispiel haben sie gesagt, dass das hier die 8. Episode von Prodigy und die 825. Episode von Star Trek ist. Steht hier. Was soll ich sagen?
Das Geheimnis ist ja, dass ich das früher mal aufgeschrieben habe. Jetzt haben wir 34
Minions.
Fleißige Minions. Jeweils mit einem Finger tippen auf einer 34-tastigen Tastatur.
Ja, das ist gut, weil es gibt ja auch 34 Buchstaben im Alphabet.
Wer weiß es nicht, inklusive aller Umlaute, auch der geheimen.
Richtig, und der Zahlen. das war spannend.
Ja, spannender wird's doch. Heute wird's spannender. Doch.
Also, Time Amok, du hast es natürlich schon gesagt, ne? Das ist jetzt die Episode, die wir besprechen. Die erinnert natürlich an die TOS-Episode Amok Time. Mhm. Was passiert in Amok Time? Weißt du das noch?
Ist das nicht die Sache, wo Spock durchdreht?
Ja, Spock gerät in einen vulkanischen Zustand namens Ponfar, was, glaube ich, frei übersetzt wütend und geil heißt.
Wirklich? Nein, es gibt keine Übersetzung. Ja, ich wollte gerade sagen.
Aber es ist ungefähr der Zustand, in den Spock da gerät. Und er kämpft darum, ob er heiraten muss oder nicht. Ungefähr so ist es. Aber ja. Wenn ihr mehr darüber hören wollt, wir haben diese Folge auch schon besprochen.
Genau, in unserer Phase 1 schaut mal auf unsere Webseite discoverypanel.de. Da gibt es übrigens ganz viele Lieblingsepisoden. Wir haben lange keine Lieblingsepisode mehr gemacht. Also wir können auch quasi das, was vor Discovery passiert ist, ja, das könnt ihr euch alles angucken auf der Homepage vor allen Dingen angucken. Am schönsten sind nämlich die Bilder.
Richtig. So. Und seit Jahren hängen wir da bei den Wahlen fest, muss man an dieser Stelle sagen, was die Lieblingsfolgen angeht.
Das stimmt. Ja, das ist so ein bisschen wie in Ostdeutschland.
Oh. Bevor die Stimmung kippt, möchte ich dich fragen, lieber Sebastian, was machen wir mit diesem Feedback denn?
Es ist ein Problem, ne? Also wir hatten es ja jetzt irgendwie ein paar Mal geschoben bei Prodigy damals, als wir darüber gesprochen haben, im und vor März diesen Jahres und haben irgendwann gesagt, wir wischen das mal quasi einmal zusammen auf. Das wäre jetzt keine total schlechte Gelegenheit gewesen. Also es hatte Produktionsgründe, ne? Wir sind ja ein transparenter Podcast, ne? Wir haben so ein paar Folgen quasi nacheinander aufgenommen, ohne darauf zu warten, was ihr dazu sagt, und deswegen konnten wir kein Feedback aufzeichnen. Jetzt ist es so, dass ich gedacht habe, oder wir gedacht haben, eigentlich wäre die Gelegenheit jetzt perfekt, ne? Einmal kurz Feedback, aber ich erinnere mich an nichts mehr. Das war so ein bisschen das Problem. Ich erinnere mich nicht mal mehr, was, wir könnten nochmal so ein kurzes Recap versuchen, was in den letzten 7 Folgen passiert ist.
Was bisher geschah?
Weil tatsächlich, ich habe ja dann das Feedback heute nicht, aber irgendwie vor ein paar Tagen nochmal durchgelesen zur letzten Folge. Ich wusste auch dann noch, wie sie hieß, und war mir gar nicht mehr so ganz sicher, was da alles vorkommt. Und jetzt haben wir die Idee, oder vielmehr du hattest die geniale Idee, dass wir es einfach zum Mid-Season-Final machen.
Genau, also ihr habt ja schon gemerkt, dass wir jetzt dass wir jetzt Staffel 1 erstmal zu Ende erzählen, beziehungsweise zu Ende besprechen, obwohl ja gerade Staffel 2 quasi auf Netflix läuft, ne? Das ist ein bisschen schwierig, ne? Aber ihr wisst das Problem mit den Zeitphasen und sowas. Also, wir besprechen jetzt erstmal Staffel 1 zu Ende, und Staffel 1 hatte ein Mid-Season-Finale, und zwar sind das die nächsten beiden Folgen. Das ist quasi so eine Doppelfolge.
Ja.
Ich würde sagen, danach lassen wir mal kurz Revue passieren und gucken mal, wie diese Serie überhaupt bei euch ankommt. Das heißt, das ist so das Feedback der nächsten 3 Folgen. Da könnt ihr immer mal drunter schreiben, so, ja, als Mid-Season-Fazit für die erste Staffel würde ich sagen, ja, Prodigy gefällt mir. Prodigy höre ich nicht, gucke ich nicht, ich höre nur euren Podcast. Irgendwie sowas könnt ihr da drunter schreiben. Und natürlich auch noch auf die einzelnen Folgen eingehen, weil dann können wir so ein bisschen heraushören, wo denn die Stärken von Prodigy jetzt lagen in den ersten 10 Folgen, wo die Schwächen lagen, was die besseren Folgen waren, was die schwächeren Folgen waren, was mit den Charakteren ist und sowas. Und darauf würde ich dann mal eingehen, eventuell in einer Special-Folge oder einfach im Feedback in der Besprechung zu Folge 11
von Staffel 1. Genau, und dann würde ich auch nochmal, oder würden wir auch nochmal überfliegen, was dann so in den letzten Feedbacks von Folge 1 an drin stand, und wenn da dann noch relevante Dinge sind, die wir vielleicht irgendwie noch nicht geklärt haben, wo wir irgendwie was vergeigt haben oder wo ihr noch eine Anmerkung hattet, die die Welt wissen muss, dann können wir das dann natürlich auch noch mit aufnehmen.
Ja. Genau. So, und jetzt würde ich sagen, gehen wir hier in diese Episode rein. Die heißt ja Time Amok, und davon haben wir schon sehr, sehr viel geredet. Und ich möchte dir gerne etwas, Sachen, die sich niemals ändern, Sebastian.
Ja.
Ich würde dir etwas über das Team hinter dieser Folge erzählen.
Ja, die Minions haben das richtig gut drauf. Die haben das Schema, das sind wahrscheinlich KI-Minions, ne? Die haben einfach einmal kurz unseren Podcast gehört und dann
alle 500 Folgen analysiert, ja. Und deswegen gibt es immer dieselben Blöcke, und irgendwann kommt plötzlich zweimal blinkend Seitenblick und wir fragen uns, hey, woher kommt das denn jetzt her? Autor dieser Folge war Nikhil S. Yayaram.
Ja.
So. für mich etwas schwierig aussprechender Name, viel, ich bitte um Entschuldigung, an Nikhil S. Jayaram. Der ist sehr aktiv auf Twitter, das weiß ich, weil sein Instagram-Feed aus Screenshots von Twitter-Posts besteht. Das finde ich mal ein bisschen seltsam, wenn irgendwie man im Instagram-Feed nur Screenshots von Twitter-Posts hat.
Ja, in der Tat irgendwie. Dieses Social Network interessiert mich eigentlich nicht, deswegen poste ich hier nur Dinge, die ich schon gepostet habe.
Also ich kann das schon verstehen, dass man Cross-Posting macht. Ich lese auch zum Beispiel total gerne die Tweets von El Hotzo, aber ich bin natürlich nicht mehr bei Twitter, deswegen lese ich die dann tatsächlich bei Instagram, ja, weil die dann irgendwie regelmäßig seine Top 10 postet, ich glaube jeden Tag oder sowas.
Ich glaube einmal der Woche macht er so die Top auch der Woche. Ich glaube, er macht mehrere Tops, aber
ja. Ja, ich glaube, er macht auf jeden Fall, genau. Ja. Aber ich finde es dann immer ganz komisch, wenn so ein Autor irgendwie nur Twitter-Posts in seiner Instagram, naja, egal.
Aber wer wären wir, um zu urteilen?
Richtig, Nikhil S. Jayaram ist auch als Stand-Up-Comedian aktiv, bei Prodigy sitzt im Writers Room, wird also als redaktioneller Mitarbeiter geführt. Das hier ist sein erster Written-By-Credit, in der kommenden Doppelfolge folgen sofort 2 und 3. Mhm. Außerdem macht er noch die Folgen 15 und 16. So.
Okay, also ordentlich jetzt, was zu tun, ja.
Ja, genau, hat bis jetzt noch nicht so viel Erfahrung, obwohl er schon seit 20 Jahren Drehbücher schreibt und seit 2015 im TV aktiv ist, aber ist trotzdem irgendwie nur 5 Credits oder sowas. Mhm. Hat aber im letzten Jahr ein spannendes Buch geschrieben, nämlich The TV Writer's Hidden Path. Und in dem Buch beschreibt er die Industrie und wie man mit den Machtstrukturen, sozialen Dynamiken und der Politik im Business klarkommt.
Ach, interessant. Okay. Ja, also so ein Blick hinter die Kulissen eigentlich. Ja,
ja, genau. Ja. Also ich weiß ehrlicherweise nicht, ob so ein Buch förderlich für eine Karriere ist.
Wahrscheinlich nicht. Ne? Wahrscheinlich nicht. Das sind so Sachen, die, da will man wahrscheinlich nicht irgendwie, dass sie an die Öffentlichkeit geraten, beziehungsweise umgekehrt, wenn man so ein Buch geschrieben hat, haben wahrscheinlich alle Menschen, die mit ihm irgendwie zu tun haben, Schiss davor, dass man dann selber in so einem Buch landet.
Ja, also man gilt dann auch schnell als Nestbeschmutzer. Ne? Mhm. Also ich weiß nicht, ob das beim Öffentlich-Rechtlichen auch so ist, aber da musst du jetzt auch nichts zu sagen. Aber ich kann mir vorstellen, dass es in Hollywood so ist.
Und Hollywood ist ja ungefähr die Analogie zu dem Öffentlich-Rechtlichen.
Ist der öffentlich, genau. Ja, genau. Also Hollywood ist der WDR der USA.
So, ja, die WDR-Studios, die gibt's ja wirklich. WDR-Studios, ja, ja. Bocklemünd, ja.
Aber die Kritiken vom Buch sind gut übrigens. Ja. Also die Kritiken vom Buch sind sehr, sehr gut. Ja. Bei Amazon geben, glaube ich, alle diesem Buch 5 Sterne und es sind irgendwie immerhin schon knapp 30 Bewertungen oder sowas. Also das ist ordentlich. Ja. Also wer da mal Lust hat, gibt es leider nur auf Englisch.
ja.
Regie dieser Folge, Olga Ulanova und Sung Shin, beide haben wir schon gehört. Olga Ulanova hat schon Terrorfirma.
Ja.
Und ich hatte da schon mal gesagt, dass sie auf ihrem Profil bei artstation.com Teile des Storyboards dieser Episode hier gepostet hat. Das heißt, jetzt habt ihr die Episode hier gesehen, ne? Time Amok, und da könnt ihr jetzt mal bei artstation.com gucken, da sind Teile des Storyboards zu sehen. Da kann man mal angucken, wie so ein Storyboard aussieht, bevor diese Folge entsteht.
Ziemlich spannend, finde ich. Also ich finde es dass es nach wie vor so Storyboards gibt, die im Prinzip die komplette Episode erzählen, finde ich richtig geil. Also ne, sowohl jetzt hier so bei Animationsserien, aber es gibt ja auch im Live-Action, da finde ich es echt noch eine Spur geiler eigentlich.
Ja. Also sucht mal bei artstation.com nach Olga Ulanova. Ist exakt so geschrieben, wie man schreibt, wie man spricht. So geschrieben, wie man schreibt. Zur Sicherheit.
Wie ungefähr jeder Name. So, ja.
Sung Shin, Co-Regisseur hier, war schon bei Dreamcatcher und First Contact aktiv. Hauptregisseur ist er quasi mit 9 Folgen in der ersten Staffel. Zuvor war er bei so ein paar Marvel Animated Series aktiv.
First Contact, ja. Der Film?
Nee, First Contact. Das war die letzte Episode, die wir besprochen haben.
Jetzt verstehe ich, warum du das so langsam gesagt hast.
Ja, das ist jetzt für die Leute, die im Jahr 2026 das nachhören, weil sie gerade Prodigy entdecken, ist das sehr, sehr seltsam, weil wir ja gerade erst First Contact besprochen haben.
Ja, für mich ist das ein anderes Leben gewesen, ganz ehrlich.
Ja, für mich auch. Ja. Also ich bin seitdem um Jahre gealtert.
Das stimmt allerdings. Oh je.
Und wenn du möchtest, geh mal rein.
Unbedingt, sehr gerne.
Also, es gab in der letzten Episode, ja, wie du noch weißt.
Das ist ein Vögelchen im Hintergrund hier.
Ja, ja, hier sind Vögelchen. Ich habe das Fenster auf. Es ist ein sehr, sehr warmer Tag, an dem wir das hier aufnehmen.
Das Sommermärchen, das Discovery Panel Sommermärchen.
So ist es nämlich.
Wenigstens eins. So, ja.
Ich nehme dich nochmal kurz mit bei First Contact, so, Contact.
Ja, ja.
Nee, genau nicht. Da gab es auf jeden Fall einen gescheiterten Erstkontakt und da hat sich die Crew so ein bisschen gespalten und die muss jetzt irgendwie wieder zusammenfinden, sind alle so ein bisschen frustriert und Janeway beschließt, ein Teambuilding auf dem Holodeck zu initiieren.
Ja.
Ich finde es ganz spannend, dass Janeway das erstmal anmoderiert mit Trainings Officers Log.
Mhm. Wer auch immer,
also, dass sie Ausbildungsoffizierin ist.
Sie ist ja offensichtlich alles, ja.
Ja, ist das so wie bei ChatGPT? Also wenn ChatGPT sagst, sei jetzt bitte Ausbildungsoffizier und benimm dich so, dann macht das ChatGPT ja.
Ja.
Ist das bei Janeway auch so? Sei jetzt bitte Moraloffizierin, dann kocht sie ein Nilix-Rührei oder was? Oder wie passiert das da?
Ich könnte mir schon vorstellen, alles, was die Programmierung erlaubt. Aber ich habe so das Gefühl, sie macht das ja selbstständig. Ne? Also du musst gar nicht sagen, ChatGPT mach mal, sondern Janeway macht. Und sie hat irgendwie erkannt, dass, ne? Also ich meine, es gehört ja alles zur Crew-Care quasi, die sie da sowieso betreibt. Ne? Und ich könnte mir vorstellen, dass es quasi eine Art Submodul ist.
Ja, das heißt, sie hat sich jetzt selber zur Ausbildungsoffizierin benannt, nachdem sie gemerkt hat, dass die Crew, die sie jetzt vorgefunden hat, halt keine ausgebildeten Leute sind.
Ja.
Die hat sie auch von Anfang an irgendwie Kadetten genannt. Ne?
Ja.
Keine Ahnung.
Merkt man halt. Wenn man Janeway ist, merkt man das.
So. Das Notfallhologramm von Janeway gibt die Sternzeit als 607125,6 an. So.
Mhm.
Ich habe das mal in den Sternzeitenrechner von TNG eingegeben, dann wäre das im Jahr 2930.
Mhm.
Das wird nicht stimmen. Also wir werden im Jahr 2383 sein, wie Memory Alpha richtig behauptet.
Ja.
Das heißt, ich weiß nicht genau, was das hier für eine Sternzeitenangabe ist. Entweder ist sie komplett falsch oder es ist komplett neu. Wer weiß das schon? Keine Ahnung.
Okay, cool. Ja, gut. Aber ich meine, es wäre ja nicht das erste Mal, dass das halt einfach alles nicht so zusammenfasst.
Ja. Die Crew wird jetzt vor das klassische Problem gestellt. Wie bringt man Fuchs, Huhn und Getreide sicher über den Fluss?
Ja.
Kennst du das Rätsel? Als Öscher müsstest du eigentlich kennen.
Ja, als Öscher. Richtig?
Ja.
Ja, wirklich? Es kommt mir nicht völlig unbekannt vor, aber ich habe jetzt auch noch nicht weiter darüber nachgedacht, wie man es wirklich löst. Also offensichtlich scheint ja ein Kern der Lösung zu sein, dass man wieder hin und her fährt, also dass man nacheinander, dass man irgendwas wieder mit zurücknimmt. Aber
richtig.
Ja.
Das Ding stammt aus dem Frühmittelalter von einem Gelehrten namens Alcuin und der war Berater Karls des Großen.
Oh, okay. Also eine wichtige Nummer, gerade in Aachen.
Genau, eben. Und es gibt so eine Sammlung mathematischer Rätsel, die ihm zugeschrieben wird, also Alcuin, die heißt Propositiones ad Aquendos Juvenis, zu Deutsch Aufgaben, um die Jugend zu schärfen. So.
Okay.
Das ist quasi so eine mittelalterliche Gehirnjogging-Sammlung von Alcuin. Also Dr. Alcuinas Gehirnjogging. Oder so.
Ja, jetzt neu auf der Switch.
Richtig. Ziel, junge Adlige am Hofe Karls des Großen herausfordern, denken, Logik, Mathe, alles dabei. So.
Mhm.
Und das Flussüberquerungsrätsel ist dabei der Klassiker. Ein Boot, ein Fuchs, ein Huhn, ein Sack Getreide, Ziel, alle sicher über den Fluss bringen. Fuchs darf Huhn nicht fressen, Huhn nicht das Getreide. Wie würdest du es jetzt lösen?
Ich muss mal kurz drüber nachdenken. Also ich bin eine Person. Oder haben, nee, es ist ja, geht ja um Teambuilding. Das heißt, es gibt mehrere Personen.
Nee, du bist der Fährmann.
Ich bin der Fährmann. Aber geht's nicht auch um, weil ich überlege gerade, ich kann ja, wenn ich mehrfach hin und her fahre, dann könnte ich ja einfach zum Beispiel das Huhn rüberbringen. Der Fuchs isst das Getreide nicht und das Getreide, dem ist eh alles egal. Dann setzt sich das Huhn da aus, das Huhn flattert seiner Wege, ich fahre zurück und hole den Rest.
Das Problem ist,
nicht, ne?
Ja. Nee, das Problem ist, je nachdem, was du dann holst, ist auf der anderen Seite Halligalli. Also wenn du dann Getreide holst, frisst das Huhn das Getreide, während du den Fuchs noch holen gehst. Und wenn du den Fuchs holst, ist das Huhn futt.
Aber ich darf nicht den Getreide und Fuchs gemeinsam dann einpacken.
Doch. Das dürftest du.
Weil Fuchs und Getreide werden ja nichts miteinander machen, vermutlich. Also wenn ich Fuchs und Getreide übrig lasse und nur das Huhn rüberfahre und dann zurückkomme und Fuchs und Getreide hole, müsste doch alles
safe sein. Du hast völlig recht. Entschuldigung, nur eine Sache passt auf das Boot.
Ach, das ist der Haken, alles klar.
Ja.
Aber ich darf mehrfach fahren.
Du darfst mehrfach fahren. Willst du nochmal versuchen?
Ja, dann fahre ich, dann hole ich doch, ach so. Ich denke noch mal kurz drüber nach. Ich kann den Fuchs nicht fahren, dann ist das Huhn das Getreide auf. Wenn ich das Huhn fahre, dann habe ich das Problem, dass entweder der Fuchs gefressen wird oder das Getreide auf der anderen Seite. Wenn ich, ach so, aber das mit dem Zurücknehmen war ja offensichtlich die Lösung. Ja. Aber ich kann etwas zurücknehmen. Okay, ich fahre hin mit dem Huhn, aber warum soll ich mit dem Huhn dann überhaupt hinfahren? Warte kurz. Logik ist nicht meine Stärke, das wisst ihr ja. Also ich fahre mit dem Huhn rüber, dann fahre ich ja nicht mit dem Huhn wieder zurück. Ist ja völliger Quatsch eigentlich.
Nee, oder? das wäre schon ziemlicher Quatsch.
Das wäre genau. Ziemlicher Quatsch. Was ist denn, wenn ich das Getreide... Ach so, dann frisst der Fuchs das Huhn auf.
Right. Also ich könnte dir auch was anbieten. Die Süddeutsche hat das nämlich auch mal als Rätsel gehabt. Und irgendein Studienrat hat das als Gedicht gelöst und das eingesendet.
Das ist ja geil. Als Gedicht?
Herbert L. Also das Gedicht hätte ich jetzt mitgebracht. Dann das wäre die Lösung. Also
okay.
Du kannst es auch gerne mal versuchen
zu lösen. Es ist ja wahrscheinlich eine sehr simple Lösung. Und wahrscheinlich kennt ihr die Lösung alle schon, weil es ja ein sehr bekanntes Rätsel ist. Und wenn ihr es nicht kennt, seid ihr wahrscheinlich eh schon 30 Mal drauf gekommen. Also löst es gerne auf, auch wenn ich jetzt gerne noch eine Stunde drüber nachdenken würde. Aber das ist ja pointless hier. Ne?
Also, ein Mann wüsst gern, was soll ich tun? Als erstes übersetzt das Huhn. Denn Fuchs und Korn kannst du vergessen, der Fuchs wird niemals Körner fressen. Das Huhn ist drüben, was es freut, nun fahre leer zum Fuchs erneut. Nimm ihn ins Boot, bring ihn zum Huhn, doch lässt der Fuchs das Huhn nicht ruhen. Drum bring das Huhn zu seinem Glück jetzt wieder zu dem Korn zurück. Sodann, das Huhn würde es sonst fressen, samt Korn erneut den
Natürlich.
Fluss durchmessen.
Ja, klar, das ist ja ein dramatisches Problem quasi. Ja.
Right, denn für den Fuchs, das ist bekannt, sind Körner gar nicht interessant. Noch einmal musst du den Fluss durchqueren, das Schiffchen mit dem Huhn beschweren, dann haben, es war nicht ganz leicht, Mann, Fuchs, Huhn, Korn, ihr Ziel erreicht.
Ja, es ist so simpel. Natürlich. Man muss halt nur einfach mal kurz drüber nachdenken.
Ja, ja. Genau. Oder sich, keine Ahnung, so Coins legen, dass man immer weiß, okay, die beiden dürfen niemals zusammen sein. Wie mache ich das denn jetzt am besten? Dann geht es, glaube ich, relativ schnell.
Absolut.
Das gab es auch schon mal in Star Trek, dieses Rätsel, dass die Bringloidi-Kolonisten versuchten, dasselbe Rätsel zu lösen, als O'Brien sie in Up the Long Ladder zum ersten Mal an Bord der Enterprise beamte. Also in TNG, als O'Brien noch der Beam-Guy bei TNG war. Genau.
Ja, der hat auch eine Karriere gemacht. Halleluja.
Ja, bei unseren Prodigies gerät jetzt alles unter Kontrolle, außer Kontrolle, wollte ich sagen. Das Huhn flieht, der von Rocktag Mr. Foxy genannte Fuchs jagt es. Jankum isst das Getreide und Murph treibt den Boot davon. Also.
Ja. Auch irgendwie Teambuilding. Also jeder macht, was er kann, so.
Genau. Dahl ist trotzdem ziemlich frustriert, beendet das Programm und gesteht Janeway, dass sie nie echte Starfleet-Kadetten waren.
Oh.
Was ich ziemlich egoistisch finde, ehrlich gesagt, oder?
Ja, vor allen Dingen nach dem, was Jankum dann hinterher ja auch sagt, ne? Der ja offensichtlich geträumt hat davon, dass er vielleicht doch noch irgendwann in Ruhe und in Frieden in der Föderation leben kann. Was der ja einfach für sich ausgeschlossen hat, was ja auch irgendwie, ne, also ich hatte, oder wir haben da irgendwann schon drüber gesprochen, ne? Eigentlich hatte das Team ja doch irgendwie schon Bock darauf, dass sie vielleicht auch sich in die Hände von Starfleet begeben. Aber Dell halt nicht, ne? Das war der Einzige, der gesagt hat, nö, mach ich nicht.
Ja, genau.
Ja, also nicht das erste Mal, dass er hier egoistisch handelt, ja.
Nee, genau. Und also ich find's auf jeden Fall, dass er sich noch nicht mal mit den anderen abstimmt und dann irgendwie so sofort aus einer Emotion heraus jetzt alles zugibt, schwierig.
Aber du darfst doch nicht vergessen, das ist ein Teenie, ne? Also das merken wir in dieser Folge ja schon auch nochmal an ein, zwei Stellen, ne? Der ist halt sehr impulsgesteuert.
Ja, aber das darf man ja trotzdem kritisieren.
Ja, also, absolut.
Wenn man es irgendwie erklären kann.
Ja.
Zero bleibt zurück, um mit Janeway zu reden. So. Währenddessen gehen wir aber mal auf die Rev 12. Das ist dieses große Schiff vom Diviner.
Mhm.
Da meldet sich nämlich Nandi, die Ferengi-Ziehmutter von Dell, und lockt den Diviner mit Informationen über die Protostar und deren Crew. Und ist übrigens offensichtlich noch nicht mal die erste, die Informationen über die Protoss-Star abliefern möchte, weil die Belohnung scheint echt groß zu sein.
Ja.
So, sonst würden sich so viele nicht bei denen melden.
Aber es war offensichtlich bisher noch nichts dabei von Substanz, weil sie suchen halt nach wie vor.
Richtig. Nandi beweist jetzt mit dem Verweis auf Chimerium, dass sie wirklich Infos über die Protoss-Star hat. Trotzdem bleibt der Diviner angespannt und misstrauisch und er entscheidet dann aber, Nandis Informationen erstmal zu nutzen. Dann sehen sie aber, naja gut, wenn Nandis Informationen stimmen, dann ist die Protoss-Star wirklich sehr, sehr, sehr weit weg.
Mhm. Ne?
Und es würde jetzt Monate dauern, bis sie mit der RAF 12 irgendwie dahin gegangen sind.
Ja,
weil ja offensichtlich dieser Protoss-Star-Antrieb extrem schnell ist.
Ja.
Ne? Mhm. Ja, das müssen sie andere Wege nutzen und der Diviner aktiviert den Vehicle Replicator der Protoss-Star.
Und das geht offensichtlich remote relativ schnell, ne? Also das ist ja schon faszinierend, ne? Dass das irgendwie so gut funktioniert. Also wenn ich da so an Subraumkommunikation oder sowas denke, aber gut.
Ja, zwei Bemerkungen dazu. Also erstmal ist die Frage, die Frage kann man sich in dieser Episode mehrfach stellen, wie gut kennt eigentlich der Diviner und wie gut kennt Dreadnought, wie gut kennen die beiden das Schiff?
Ja.
Weil offensichtlich ist das eine Backdoor und der Diviner kennt die Backdoor. So.
Ja. Sehr gut.
Da also passieren noch einige Sachen später, ne? So,
genau.
Was man sagen muss. Ja.
Also schon an der Stelle könnte man das Gefühl haben, aber das ist ja auch nicht das erste Mal. Also wir wissen ja auch, dass Gwyn irgendwie das Schiff aus irgendwelchen Gründen in- und auswendig kennt, ne? Das heißt, die Vermutung lag ja da auch schon nahe, dass sie das vom Diviner hat. Das
genau.
Wissen.
Ne? Ja. Und die andere Bemerkung muss man sagen, das ist ja im Prinzip eine Story, die wir in Star Trek schon gesehen haben, nämlich in Voyager, weil in Message in a Bottle und Lifeline wurde ja der Doktor immer über Subraum an die Prometheus oder an die Jupiter Station übermittelt. Ne? Also im Endeffekt ist das ja ungefähr dasselbe. Ne? Da wird ein Datenpaket rüber geschickt, das dann dort eben ja aktiv wird. So.
Und das auch in relativ kurzer Zeit. Ne? Also das ist auch nicht so, als würde das jetzt Monate dauern, bis die Kommunikation da wäre.
Ja, genau. Gut, wir gehen aber erstmal auf die Protoss-Star. Die sitzt vor einem Tachyonensturm. Jenkem dachte schon, das wäre eine physische Manifestation seiner Laune.
Fand ich auch sehr schön, ja. Ja, so sieht es so ein bisschen aus. Ja, sie sind alle so ein bisschen angefressen natürlich, ja.
Die Protoss-Star treibt auf jeden Fall auf diesen Tachyonensturm zu.
Mhm.
Aber alles sind da relativ entspannt. Und es wird auch nicht Alarm ausgelöst.
Man hat auch so das Gefühl, es kümmert keinen. Ne? Also es steuert niemand dieses Schiff. Das Schiff fliegt da jetzt einfach rein und niemand achtet drauf. Keiner aus der Crew, auch Janeway irgendwie nicht. Es ist, ja, man hätte ja vielleicht auch drumherum fliegen können, weil, keine Ahnung. Also ne, spätestens Janeway müsste ja vielleicht eine Idee haben, dass Tachyonen nicht gut sind für den Antrieb, wie Jankom dann ja sagt.
Also das erinnert mich doch dann sehr irgendwie an Star Trek. Ne? Also das potenziell gefährliche Anomalie, ach, lass erstmal durchfliegen.
Ja, so. Genau. Könnte ja Kaffee drin sein.
Genau, also ist, genau. Ich wollte gerade sagen, es ist ungefähr so wie in The Tolian Web bei TOS oder Where Silence Has Leaves oder so. Oder halt in Voyager in jeder einzelnen Episode.
Genau. Oh, ein Nebel. Komm, wir fliegen rein. Ja.
Jenkem, das hattest du eben schon angesprochen, bedauert jetzt, dass Janeway die Wahrheit weiß und vermeintlich ihre Chance genommen wird, sich der Föderation anzuschließen.
Ja.
Gwyn spricht dann lieber über die ernsten Folgen des Tachyonensturms für die Protoss-Star und dann bemerkt Jenkem, Moment mal, wenn der Tachyonensturm wirklich die Gravitation durcheinander bringen kann, dann könnte der Protoantrieb instabil werden und dann schlecht.
Ja.
So. Tachyonensturm, lieber Sebastian.
Ja.
Kannst du dir vorstellen, was es ist?
Nicht so richtig. Also es fängt ja bei dem Begriff Tachyon an, ne? Also und eigentlich mit der Frage, die du an dieser Stelle immer stellst, ist, gibt's die oder Star Trek Erfindung?
Das ist ganz spannend eigentlich. Also die Tachyonen sind so kleine freche Teilchen, die angeblich schneller als Licht flitzen. So,
ja.
Ne? Und das ist dann quasi eine gigantische kosmische Unwetterfront, aber statt Regen und Blitz gibt's eben diese Tachyonen.
Mhm.
Aber die Tachyonen existieren nicht wirklich in unserer aktuellen Wissenschaftswelt. Aber in Star Trek sind sie halt ziemliche Partycrasher. Dazu gleich noch was.
Den Begriff gibt es schon, aber sie existieren nicht, oder wie?
Richtig. Das muss man nämlich dazu sagen. In der theoretischen Physik wird viel mit Tachyonen experimentiert. Also in der theoretischen Physik.
Ja.
Und sie werden auch dann in der Esoterik noch verwurstet. Also Tachyonenenergie ist Urenergie und es gibt dann Tachyonenstrahlung oder sowas, die du kaufen kannst für Millionen von Euros und dann werden dadurch vor allen Dingen andere Leute reich und du arm. Und aber du wirst natürlich auch mit Energie aufgeladen.
Natürlich, klar.
Aber experimentell ist die Existenz von Tachyonen tatsächlich nicht nachweisbar. Also in der praktischen Physik gibt es das nicht. So.
Krass, okay.
Aber es gibt ziemlich viele Abhandlungen darüber, wie Tachyonen wären, wenn sie existieren würden. Irgendwie ganz cool so.
Ah, witzig, okay. Mhm.
So, wenn so ein Sturm jetzt über die Protostar fegt, könnte er theoretisch dann alles Mögliche durcheinander bringen, inklusive des Generators für künstliche Schwerkraft, wie hier angedeutet. Also, stell dir vor, du sitzt gerade so beim Abendessen, ne? Hast ja gerade eben noch Abend gegessen, das weiß ich ja zufällig.
Ja,
ne?
Ja.
So, und plötzlich fühlt es sich so an, als ob du auf einer riesigen Welle reitest, weil die Schwerkraft in Bord Achterbahn spielt.
So. Ist das schlecht so ein für ein Magenvermögen, vermutlich auch.
Richtig, ja. Richtig. Du müsstest vielleicht brechen.
So. Das hast du sehr vornehm ausgedrückt.
Nicht wahr? Das wäre so ein typischer Tachyonensturm-Effekt, also im Reich der Fiktion. Wenn wir bei Star Trek jetzt mal gucken, dann werden Tachyonen für unterschiedliche Sachen verwendet. Also in Chain of Command zum Beispiel wird da so ein Netzwerk mitgebildet, das getarnte romulanische Schiffe aufdecken soll, also quasi den Tarngeräte irgendwie enttarnen. Mhm. Das wird in The Defector nochmal uns erzählt in TNG. In Times Squared ist es dann spannend, weil da ist ein Tachyonensturm an einer Zeitschleife beteiligt, die Enterprise trifft. Mhm. Times Squared kennst du, das ist nämlich die Folge mit dem Rührei von Riker.
Ah, okay, ja klar, natürlich.
Es ist eine ziemliche Kopfnuss, also stell dir vor, die Enterprise-Crew findet so einen Shuttle im All und wer sitzt drin? Ein zweiter Picard, der aber total durch den Wind ist, weil der Clou ist, er kommt aus der Zukunft, 6 Stunden um genau zu sein, und hat schlechte Nachrichten im Gepäck, aber kann sich kaum erinnern. Und jetzt muss die Crew halt wie Detektive arbeiten, um herauszufinden, was da passiert ist, um ihre eigenen Arsch zu retten quasi. Und gleichzeitig hat der echte Picard so ein ordentliches Identitätsdilemma, weil er sich selbst gegenübersteht. So, das ist
Times Square. Ja, ich erinnere mich an die Folge, ja.
Wir haben dann noch in DS9 The Die is Cast, da geht's wieder um Tarnung aufdecken. In Arthur geht's um Kommunikationstechnologie. Und in Twisted gibt's auch ein Tachyon-basiertes Phänomen, das verursacht Verzerrungen und Veränderungen im Layout der Voyager, bei Voyager. Mhm. Also, es gibt alles Mögliche. Das ist natürlich schön, wenn du irgendwie so eine mystische Substanz hast. Das ist ja ungefähr wie der Wasserstoff für die FDP. Also wenn du irgendwie so eine mystische Substanz hast, dann kannst du natürlich alles da rein projizieren, was irgendwann mal damit passieren könnte.
Ja, ob es realistisch ist oder nicht. Alles klar. Ja.
Genau, ist ja völlig egal. So.
Ja.
Jankum rennt also in den Maschinenraum, Janeway meldet sich, bietet ihre Hilfe an, aber es ist zu spät. Der Protodrive wird instabil und die Tachyonenwelle geht durchs ganze Schiff, erfasst alle Crewmitglieder, das sehen wir. Mhm. Janeway selbst erlebt so eine bizarre Spaltung in 5 Teile und dann findet sie sich mit Jankum weiter vor dem Protodrive wieder, als wäre überhaupt nichts passiert. Aber Janeway analysiert die Systeme und sagt, temporale Einstellung, völlig kaputt, völlig außer Kontrolle.
Ja.
Und das System sagt, dass keiner außer ihnen an Bord ist.
Ups.
Ja, aber damit können sie sich gerade nicht groß beschäftigen, weil Jankum hat ein paar andere Sorgen. Der Warpkern steht nämlich kurz vor dem Bruch und ein Warpkernbruch ist gleichbedeutend mit dem Zusammenbruch des gravitätischen Eindämmungsfeldes des Protodrives und damit mit der Explosion des Sterns. Und das passiert dann auch. Die Protostar explodiert. Dabei hatten sie eigentlich noch 10 Minuten. Schwupps, Serie vorbei. Weil die Protostar ist explodiert.
Ja gut, an der Stelle war aus verschiedenen Gründen klar, dass es hier nicht zu Ende sein kann, weder die Serie noch die Folge, weil wir haben erst 5 Minuten gesehen oder so.
Ja, ich glaube, es waren sogar schon irgendwie 10 oder sowas. Also doch relativ große Exposition dafür, dass dann dieser Teil jetzt eigentlich relativ kurz war. Nein, Janeway erwacht nämlich wieder auf der Brücke. Sie bemerkt, alles ist in Ordnung und immer noch nur eine Lebensform an Bord. Sie guckt dann kurz nach Jankum. Aber Janeway kann an der Stelle auch, das wird gezeigt, ihre zeitlichen Einstellungen anpassen, um mit den verschiedenen Prodigies zu interagieren.
Aber das habe ich tatsächlich nicht gerafft. Also ich fand es gerade nochmal kurz erhellend, dass du gesagt hast, die wird ja dann direkt am Anfang schon in 5 Janeways quasi zerrissen. Das heißt, wir sehen im Prinzip jedes Mal eine andere Janeway, weil ich habe nämlich nicht gecheckt, warum Janeway bei der Explosion jedes Mal wieder irgendwo anders aufersteht. So, aber sie ist einfach schon da.
Sie ist einfach da und sie lebt unterschiedlich schnell. Also so habe ich es, glaube ich, verstanden.
Ja, das kann ich, genau. Es wurde ja dann auch mehrfach gesagt, ach, du kannst deine Zeiteinstellungen irgendwie auf die, ne, also es sagt ja Zero dann, ne? Ich glaube, Gwyn sagt auch irgendwie sowas in die Richtung. Und das bezieht sich aber eigentlich nur darauf, dass sie quasi synchron dann mit unseren jeweiligen Protagonisten agieren kann.
Genau, und auch dafür gibt es schon eine Referenz in Star Trek. Und diese Folge haben wir sogar schon besprochen. Weißt du noch, welche das ist?
Wo man sich an die Zeit des, an die Zeit der Zeit anpassen kann.
An die Geschwindigkeit der Zeit.
Also die erste Folge, die mir natürlich einfällt, ist hier aus der ersten Staffel Discovery, die Matt-Folge. Aber da ist die Zeit nicht verschieden schnell abgelaufen, sondern in einer Schleife. Und sie wirst du auch nicht meinen, weil wenn du sagst, die haben ja schon besprochen, wird es wahrscheinlich eine alte Folge sein. Also ja. Eine unserer Lieblingsfolgen. Lass mal kurz überlegen, welche Zeitreisefolge haben wir uns denn schon angeschaut.
Tipp, es war keine Zeitreisefolge.
Aha. Ja, mir fällt jetzt gerade irgendwie die Folge ein von Enterprise, wo Dings hier, Tucker, nee, der andere, ja. Was? Der hier
Malcolm Reed?
Nee, Trip. Wo Trip? Meine Herren.
Das ist Tucker.
Trip ist Tucker. Trip. wie heißt denn der Dritte da noch? Ich kann ihn ja nicht auseinanderhalten, diese Hintermannschaft da. Es gibt Reed, das ist der mit den schwarzen Haaren, und dann gibt es da noch einen.
Es gibt Reed, es gibt Trip und es gibt den Piloten, den
Jonathan Archer. Nee, er ist doch, ja. Ich wollte gerade.
Nein.
Was?
Archer ist der Captain.
Was?
Der Pilot.
Ach, der Pilot.
Der Schwarze. Wie heißt er denn noch? Oh Gott, verdammt. Tut mir leid.
Meriwether.
Mayweather.
Mayweather. Mayweather. Richtig. So. Okay. Danke dafür. Ich kann immer nur die Namen der Menschen, mit denen wir es gerade auseinandersetzen. Trip ist in Staffel 1, war die Folge relativ am Anfang, geht zu einer anderen Spezies, taucht seine Hände in irgendwas ein und ist schwanger. Und da haben die so eine mehrstündige Synchronisationssache, weil die in einer anderen Geschwindigkeit agieren oder so.
Das kann durchaus sein. Ja. Das weiß ich allerdings nicht. Und außerdem haben wir die Folge noch nicht besprochen.
Schade. Ja? Richtig, richtig gute Folge.
Ja, ja, klar. Ja. Nein, die Folge, die ich meine, ist Blink of an Eye. Da haben wir diesen Weird Planet Displaced in Time. Also diesen Planeten, bei dem die Zeit unfassbar schnell abläuft und in dessen Orbit die Voyager festhängt.
Ah, ja.
Mhm. Und deswegen die Voyager irgendwann mal in der Steinzeit gesehen wird und sich die gesamte Kultur aufbaut mit Blick in Richtung Voyager-Stern.
Ja,
so.
Ich erinnere mich.
Irgendwann auch sich die Voyager angucken können durch Fernrohre und sowas.
Ja.
Genau.
Stimmt, ja, und ja klar.
Da beamt der Doktor ja runter, weil der Doktor seine Geschwindigkeit anpassen kann. So. Also der kann die Scanrate seines Programms beschleunigen und deswegen kann er dann halt mithalten und in dieser Kultur leben. So.
Ja, ziemlich witzig. Das heißt, wir haben quasi einen Präzedenzfall dafür, dass Hologramme das können.
Richtig, genau. Also im Prinzip ist das hier ganz klar ein Bezug auf Blink of an Eye, weil wir haben hier das zweite Hologramm, das das kann.
Ja, ja. Ziemlich cool.
Also, die wissen auf jeden Fall, dass es eine Star Trek-Serie ist hier.
Ja, also so viel wird klar.
Ja. So, die Lebensform, die Janeway gescannt hat an Bord, ist aber nicht Jankum, sondern Rock Tuck. Die sitzt nämlich verwirrt und verängstigt in der Messe und die Gravitation spielt verrückt. Janeway motiviert sie dann, sie gucken sich den Protodrive an und Janeway erklärt das Phänomen der Zeitverzerrung. Sie müssen jetzt einen Weg finden, das Schiff und die Crew zu retten. Und das erkläre ich jetzt nochmal genauer. Also nach dem Tarionensturm befindet sich die Crew in verschiedenen Zeitphasen. Das bedeutet, dass die Zeit für jedes Crewmitglied unterschiedlich schnell oder langsam abläuft. Das ist völlig klar. Mhm. Bei Jankum läuft die Zeit sehr, sehr schnell. Also alles scheint für ihn in einem beschleunigten Tempo zu passieren. Wobei er das natürlich als normal empfindet. So.
Ja.
Bedeutet aber, dass Ereignisse, die für andere viel Zeit in Anspruch nehmen, für ihn blitzschnell vorbeigehen.
Ja.
Das heißt, wenn da irgendwie so, oh, wir haben noch 10 Minuten Zeit, bumm. So.
Ja. Das war so ein bisschen sein Verhängnis, weil er wäre halt ja rein technisch gesehen derjenige gewesen, der das Problem am ehesten hätte lösen können, dank seiner, ich wollte gerade Perspektive sagen, wie heißt es denn? Qualifikation.
Ja.
Aber es gibt auch irgendwas mit seiner Expertise, das ist das Wort.
Expertise, okay, ja.
Ja,
was danke. Mit I stimmt, ja, aber irgendwo kommt das I vor, richtig.
Ja. Egal, ja.
Also, bei Rocktuck verläuft die Zeit jetzt aber extrem langsam. Was für andere dann nur ein paar Minuten sind, kann für sie wie Stunden oder Tage oder Wochen oder Jahre vielleicht sogar anfühlen. Wir wissen überhaupt nicht, wie viel Zeit da verlaufen ist. Das ist nachher so eine bittersüße Erkenntnis, auf die wir nachher nochmal kurz eingehen müssen.
Ja.
Die verlangsamte Zeit gibt ihr dann dementsprechend die Gabe, Probleme sorgfältiger und detaillierter anzugehen, weil sie halt gefühlt wesentlich mehr Zeit hat.
So. Ja.
Die Herausforderung ist jetzt der Code-Breach, der ansteht und dass sie eine angemessene Reparatur machen müssen. Und normalerweise hätten die 10 Minuten Zeit, um das zu verhindern, aber das bedeutet in den unterschiedlichen Zeitphasen jeweils was ganz anderes für jedes Mitglied. So.
Ja, ziemlich spannende Prämisse, finde ich.
Richtig. Und wir haben jetzt quasi, dadurch, dass wir Rocktuck sehen und auch sehen, dass da die Zeit schneller, langsamer verläuft, haben wir im Prinzip auch schon die Lösung präsentiert. Also ja. Wir wissen von Anfang an, dass im Prinzip Rocktuck die Lösung ist.
So. Ja, genau. Also das ergibt ja Sinn, weil sie einfach die meiste Zeit hat. So.
Richtig. Was für mich allerdings noch unklar ist, ist, warum sehen sich die jeweiligen Prodigies nicht? Und warum scannt der Computer jeweils nur eine Lebensform? Weil die sind ja alle da.
Ja, aber unterschiedlich schnell. Das heißt, es ist ein Wupp weg. Vielleicht deswegen. Also
ja, okay, bei Jankum ist das Wupp weg. Aber selbst bei, also dann müsste ja zumindest bei Jankum alle zu sehen sein, weil.
Ja,
aber Quatsch, die leben alle dieselbe Zeit. Die leben alle dieselbe Zeit. Und deswegen müssten sie doch alle zu scannen sein. Und sie müssten sich auch sehen. Nur halt bei. Wenn Jankum auf Rocktuck treffen würde, würde Rocktuck sich halt überhaupt nicht bewegen in seiner Perspektive.
Da hast du völlig recht. Eigentlich müsste das so sein, weil es gibt ja diese Folgen, wo irgendwie, wo es eine Phasenverschiebung gibt, heißt es, glaube ich, dann immer, ne? Wo dann irgendwie.
Ja, das ist ja hier so quasi, ne? Dass die in unterschiedlichen Phasen sind.
Ja, aber ich habe zuletzt bei Lower Decks gab's die. War da nicht Bäumler in so einer Phasenverschiebung? Das haben wir schon öfter gesehen. Dann kann quasi der Mensch, der in der Phasenverschiebung ist, kann die anderen sehen, aber sie ihn nicht. So, ne? Jetzt müssen wir, ja. Macht das dann, also ist das dann schon falsch oder müsste man dann eigentlich nicht alle immer sehen können, nur irgendwie anders?
Vielleicht kann jemand, der da irgendwie die Physik dahinter besser versteht noch, vielleicht kann da mal jemand drunter schreiben, ob die sich nicht eigentlich sehen müssten die ganze Zeit.
Also es ist irgendwie schon logisch, ne? Also eigentlich wäre es logisch, wenn sie sich sehen würden, weil sie sind ja da, du hast schon recht.
Ja. So, wir gehen aber zurück in die Handlung. Das Problem ist, Rocktuck ist das alles viel zu viel und sie wählt deswegen die kleine Kindlösung. Wenn ich die Probleme nicht sehe, dann sind sie auch nicht da. Also deaktiviert sie Janeway.
Ja, gut. Ja, das ist der Klassiker, ne? Ohren zu halten. Kenn ich.
Genau, ja. Kennst du. Kann ich mir vorstellen. Ja. Also wir erleben nochmal, Rocktuck ist tatsächlich die Jüngste. Ich finde es ganz schön, dass hier uns deutlich gemacht wird, dass jetzt nicht alle Prodigies dasselbe Alter haben.
Ja, auf jeden Fall. Und das, ne, das ist, kann man ja auch manchmal übersehen, weil die ja körperlich sehr unterschiedlich aussehen, ne? Und ich finde es gar nicht so schlecht, dass die das immer wieder so ein bisschen in Erinnerung rufen. So.
Genau. Also ich glaube, Jankum, ich weiß nicht, der ist irgendwie ein bisschen zeitlos, aber ich glaube, der ist würde fast der Älteste sein. Bei Zero ist es natürlich völlig unklar.
Ja.
Gwyn, hat man am Ende dieser Episode vielleicht gesehen, dass sie sich dann irgendwann mal kurz zu Janeway begibt und sowas, ist dann noch älter als die, bei denen man das einschätzen kann, außer Jankum, also irgendwie älter als Dahl, Rocktuck und wahrscheinlich auch, also Murph, unklar.
Ja.
So. Ja, also ich finde es aber auf jeden Fall ganz spannend. So.
Über Murph müssen wir auch nochmal reden, ja. Aber bitte.
Janeway, ja, ich wollte einen Satz dazu sagen und dann sehr, sehr viel lachen. Janeway erwacht wieder auf der Protostar,
ja.
Und ist jetzt in Zeros Zeitphase. Die ist wieder relativ kurz, diese Zeitphase. Zero und Janeway konstruieren einen Plan, um die Zeitanomalie zu korrigieren. Also Zero schnappt sich quasi das Zeitproblem, wirft eine Menge Schmalz drauf und checkt, dass das ganze Zeitwirr war, dass die Crew durchmacht, irgendwie in den Griff zu kriegen ist. Mhm. Und sein Geistesblitz ist jetzt eine Warp-Matrix. So.
Okay.
Was auch immer das ist, wir sagen quasi, das ist ein kosmischer Schraubenschlüssel, der alles im Schiff wieder ins Lot bringt. So.
Genau. Sieht ein bisschen aus wie eine Mischung aus Mikrowelle und Staubsauger. Aber gut.
Genau. Also, genau. Zero denkt sich auf jeden Fall, wenn sie die Hauptantriebskraft umleiten können, also die Warp-Antriebskraft direkt in den Protoantrieb, das Herzstück des Schiffs, dann können sie diese ganze verrückte Zeitverzerrung stabilisieren. Und dann würden diese unterschiedlichen Zeitphänomene, die alle verrückt machen, auf einen Nenner bringen. Schön. Aber für Zero tickt die Uhr gerade ordentlich schneller. Also was macht unser Logikwunder? Der bastelt nicht selbst, sondern skizziert flott die Pläne für die Warp-Matrix und gibt sie weiter wie eine heiße Kartoffel quasi.
Ja, auch weil er ja gecheckt hat, dass seine Zeit abläuft. Ne? Also es, genau. Es geht jetzt einfach sehr schnell wieder dem Ende entgegen.
Genau, er hat das ja schön mit diesen Wellen klar gemacht und hat gesagt, okay, wir sehen hier, wer hat mehr Zeit, wer hat weniger Zeit.
Ja.
Die Message ist jetzt ganz klar, sie müssen als Team handeln, auch wenn sie in unterschiedlichen Zeitströmen sind. Ja, und leider ist jetzt Murphs Zeit dran. Und das bringt gar nichts.
Ich habe ja kurz gedacht, der rülpst dir da irgendwie sowas aus. Ich habe ja kurz gedacht, es passiert irgendwie jetzt was Krasses, weil wir haben ja Murph schon gesehen, wie er auch durchaus Dinge getan hat. Ne? Also auch Dinge getan hat, die der Crew zugute gekommen sind. Das heißt, irgendwie steckt ja doch mehr in ihm, als man so denkt. Aber in dieser Szene nicht.
Man könnte manchmal denken, dass mehr in ihm steckt, als man denkt. Und ich glaube, sie spielen auch mit diesem Gedanken, aber vielleicht steckt auch gar nichts in Murph.
Ja, außer diesem Stück Metall.
Ja, was er immer wieder frisst, ja.
Ja.
Okay, also wir kommen also jetzt, nachdem wir Murph hinterlassen haben, so, kommen wir zu Dars Zeit. Die läuft auch noch schneller, aber schon nicht mehr ganz so schnell wie bei Jankum oder Zero. Aber immer noch so schnell, dass er ständig in seinem Spiel versagt.
Ja.
Erst ist er desinteressiert und erst als Janeway das Spiel dann stoppt, hört er ihr widerwillig zu. Also er ist richtig Teenager-Modus gerade.
Ja, wollte gerade sagen, das erinnert dann auch nochmal hier gerade daran, welchem Alter es wir hier zu tun haben. Ne?
Ja, also so 14, 15 wirkt es irgendwie mehr. Ja, ne? Also ich glaube, wir haben öfter mal 16 gesagt oder so.
Ja, vielleicht auch noch jünger, ne? Vielleicht auch eher 13, 14 so. Ne? Also ja.
Ja, oder vielleicht ein bisschen hängen geblieben, kann ja auch sein.
Ja. Und wir reden ja hier von menschlichen Maßnahmen, Maßstäben. Ich meine, wir wissen ja immer noch nicht, mit wem wir es hier zu tun haben.
Stimmt. Stimmt, wir wissen immer noch nicht, mit wem wir es zu tun haben. Ne?
Ja.
Als Dell dann seine Aufgabe begreift, verzweifelt er kurz, dann fällt ihm eine Lösung ein. Der Vehicle Replicator könnte ja die Warp-Matrix basteln. Aber Mist! Der Vehicle Replicator funktioniert in der Anomalie offensichtlich nicht. Was ja erstmal gut ist für unsere Crew, auch wenn sie es nicht ahnen.
Ja, richtig.
Dell verzweifelt, aber Janeway hält eine inspirierende Rede über Apollo 13. Und auch hier habe ich wieder das Gefühl, dass jemand das Ding geschrieben hat, der durchaus weiß, was Star Trek ist.
Ja.
Laut Star Trek Enzyklopädie kommt ja das Motto der Sternflottenakademie, das wie lautet, Sebastian?
Das Motto der Sternflottenakademie. Was weiß ich?
Ex astris scientia.
Aha.
Und das kommt vom Missionsmotto der Apollo 13, ex luna scientia.
Übersetzt das mal für alle, die dem Latein nicht mehr so mächtig sind. Wie sie es mal waren oder nie gewesen sind.
Ich versuche es mal mit meinem Latinus-Kenntnis, mit meiner Latinum, mit meinem Latinum. Punkt. ich würde sagen, ex luna scientia zum Mondwissenschaft und ex astris scientia zu den Sternenwissenschaft.
Aha, okay, verstehe.
Würde ich jetzt tippen. So. Mhm. Genau, und dieses Motto der Sternflottenakademie sehen wir zum ersten Mal in The First Duty.
Mhm, okay.
So. Jetzt ist Dahl inspiriert und lässt sich nicht mehr unterkriegen. Er taucht in die Tiefen des Schiffs ein, sammelt, was nützlich sein könnte und bastelt aus diesem Sammelsurium seine Version einer Warp-Matrix zusammen. Übrigens mit einem Föderationsschraubenkopf,
ja.
Was ich super finde.
Stimmt, ich habe auch gedacht, war das wirklich ein Schraubenkopf? Ich habe zuerst gedacht, das ist irgendwas, weiß ich nicht, irgendein Patch gewesen, was er schnell probiert hat. Er hat da richtig so ein Ding, was er draufsetzt, ne? Also er dreht
genau, er hat einen Schraubenschlüssel mit Föderationskopf und eine Schraube mit Föderationskopf. Finde ich echt nicht so schlecht.
Ja.
Die greift bestimmt gut.
Ja. Oh. Ja, vielleicht.
Ja. Aber da war doch was. Richtig, es fehlt ein Stück, nämlich ein Delizium-Koppler. Ohne den kann die ganze schicke Matrix nämlich nicht funktionieren. Und da steht er nun, unser Dahl, mit einem fast fertigen Rettungsgerät und keinem Weg, es anzuschließen.
Ah, also erstmal cool, dass er es überhaupt so weit gebracht hat. Ne? Also das ist ja schon erstmal eine coole Leistung, aber ja, dumm gelaufen.
Und das sagt Janeway aber jetzt auch. Ne? Sie sagt, naja, du hast gut vorgelegt und jetzt müssen die anderen halt nur noch vollenden. So.
Ja.
Und die, die vollenden muss, ist jetzt Gwyn. Parallel läuft allerdings nun auch der Vehicle Replicator wieder. Sebastian, warum?
Weil Gwyn in der Zeit ist, das haben wir das gesehen bei Zero, Gwyn ist, oder sagt das Janeway, in der Zeit, in die der Echtzeit am nahesten kommt. Ne? Wir haben ja diese Sinuswelle da gesehen bei Zero auf dem Computer. Und sie ist wahrscheinlich dann so in der Mitte quasi. Ne? Also es gab ja einmal Gencom, der ganz oben war, ne? Und Rock Tuck, die ganz unten war. Also ist Gwyn in der Mitte.
Ich frage mich nur, ob dann nicht bei Dal das Ding eigentlich auch schon hätte funktionieren müssen, weil der war ja auch an so einer sehr, sehr seichten Welle.
Hm.
Halt in die andere Richtung. So.
Tja.
Aber gut, ich würde es mir auch so erklären, ne?
Ja.
Ihre Zeitphase ist am nahesten an der normalen unverzerrten Zeit und deswegen funktioniert der Replikator wieder. Also vor allen Dingen der Vehicle Replicator, weil der Replikator funktioniert ja sogar in Rock Tucks Zeitlinie.
Ja.
Sonst könnte sie sich nicht die ganze Zeit Essen machen.
Stimmt, ja.
gut. Gwyn sucht zwar den Delizium-Koppler, findet aber auch so schnell, also findet einen, aber der ist zu klein.
Ja.
Aber parallel stellt der Vehicle Replicator einen Rednock-Klon her.
Ups.
Ja. Janeway und Gwyn bemerken das über ihre Sicherheitskameras und bereiten sich auf eine Ankunft auf der Brücke vor. Janeway konfrontiert da auch diesen Rednock-Klon mit dem Löschen ihrer Erinnerungen. Denn Janeway hatte ja gesehen, als sie sich diese alten Aufzeichnungen angesehen hat, hat sie ja quasi Dreadnought oder eine Figur, die wie dieser Dreadnought hier aussieht, durch diesen Spalt hinten in der Brücke gesehen.
Ja, genau. Mhm.
Und er sagt was ganz Interessantes. Er sagt, ja, das war ich nicht. Also fast, aber nein.
Naja, ist es ja auch nicht. Es ist ja nicht Dreadnought. Dreadnought ist ja beim Diviner so. Es ist ja quasi eine Kopie.
Also ist das ein Bezug darauf, dass er ein Klon ist und Dreadnought das war? Oder dass Dreadnought selber dabei war, er es aber nicht selbst war mit dem Löschen Erinnerung?
Ich hätte es jetzt so verstanden, wie du es, also wie deine erste Version. Ich hätte jetzt so gedacht, dass er auf den echten Dreadnought quasi verweist.
Mhm. Wir müssen uns immer noch daran erinnern, dass es irgendwen noch im Hintergrund gibt. Ne? Also
ja.
Weil der Diviner ja auch irgendwie mal von irgendwas Besonderem spricht. Also irgendwas im Hintergrund.
Ja, genau. Ja. Es gibt noch irgendeine höhere Instanz.
Ja. Ja. Also ich mag dieses Rätsel sehr, weil das wirklich, ich blicke noch nicht so richtig durch, was denn eigentlich dahinter steckt.
Ja, ich fürchte, das soll so sein.
Ja, das ist gut.
Total, ja.
Okay, Gwyn stellt sich jetzt diesem Klon von Rednock im Kampf. Eine Chance hat sie ehrlicherweise nicht.
Nee, auch wenn sie es wirklich versucht, ne, aber
ja.
Nada, ja.
Gar keine Chance. Ja. Janeway will eingreifen und dem Computer einen Befehl geben. Dreadnought unterbricht sie aber und löscht das Janeway-Hologramm mit dem Autorisationscode von Chakotay.
Ja.
Chakotay Zulu X-Ray X-Ray Dash 475. Also erstmal schön, Star Trek 47, ne?
Ja.
Und schön auch, dass Dreadnought Chakotays Stimme imitiert. Um das zu löschen.
Ich fand's auch krass, aber das bedeutet ja dann auch nochmal, ich meine, wir wussten ja offensichtlich, war ja Chakotay da das haben wir ja schon gesehen, da auf dem Schiff. Genau, das heißt, das Wissen haben sie offensichtlich aus diesem Vorfall, ne? Also war Dreadnought wohl auf jeden Fall beteiligt.
Ja, definitiv. Ja. Serena hat mich aber jetzt hier ein bisschen an diese Data Law Folge erinnert, an Brothers, weil ich glaube Data war es, der da Picards Stimme und Autorisierung nutzt, um die Enterprise zu übernehmen. Oder was, Lore? Nee, ich glaube es war Data.
Oh, das weiß ich nicht mehr. Die sehen sich ja auch so ähnlich.
Ja, schwierig. Ja, Janeway ist also weg. So.
Ja, das war auch krass. Ne? Also sie fragt nur kurz, was passiert mit mir. Schwupps, vorbei.
Ja, Gwyn hat trotzdem das Gefühl zu triumphieren, weil sie natürlich weiß, dass der Warpkern bald bricht und dann der Protostar explodiert. Das bemerkt Dreadnought dann auch. Der geht aber dann einfach stumm zu einem Wandpanel und zieht zum Entsetzen von Gwyn den richtigen Delizium-Koppel aus der Wand. Was wiederum die Frage zulässt, wenn er sich so unglaublich gut mit der Protostar auskennt,
ja.
Wie kann es dann überhaupt sein, dass sie ihm abhanden gekommen ist?
Ja, auf die Geschichte bin ich wirklich auch noch gespannt. Völlig unklar.
Ja. Sie fragt ihn, ob er sie jetzt töten will. Und er sagt, naja, würde ich gerne. Aber der Diviner wäre dagegen. Und er nennt den Diviner hier Master. Das heißt, hier haben wir wieder irgendwie eine ganz klare Hierarchie zwischen den beiden. Die war ja nicht immer da.
Ja, ja.
Er persönlich sagt aber, er hält Gwyn für den größten Fehler, den der Diviner jemals gemacht hat. Und haut ihr das ordentlich um die Ohren. So.
Ist auch nicht das erste Mal, dass wir es hören, aber es ist natürlich, es ist immer ein Schlag ins Gesicht, ne?
Ja. Gwyn ist auch getroffen, aber sie hat noch ein Ass im Ärmel. Von außen greift sie nämlich in die Steuerung des Maschinenraums ein und öffnet eine große Luftschleuse auf der Rückwand des Raumes. Dreadnought wird rausgezogen und ins All gesogen.
Mhm.
Todesstrafe quasi.
Ja, auf jeden Fall. Ja, radikales Mittel, aber auf jeden Fall effektives Mittel. So.
Ja, definitiv. Und ich glaube, dass also so ein radikales Vorgehen hat Gwyn von Janeway gelernt. Ne? Also Wesen, die nicht da sein sollten, darf man töten. Das ist ja ein klassischer Janeway-Satz.
Ja, stimmt.
Ja, rest in power, Tuvix.
Gott.
Luftschleusentode haben wir natürlich auch in Star Trek schon häufiger. Ich habe mal so ein paar rausgesucht, alle aus diesem Jahrtausend.
Ja.
Also in Enterprise zum Beispiel, Shadows of Pajam, da werden so ein paar Rebellen durch eine Luftschleuse ins All geschleudert. Oder in The Council, da versuchen Archer und Hoshi durch so eine feindliche Basis zu fliehen und lassen dabei so ein paar Sindhi-Reptilianer durch die Luftschleuse verschwinden. In Discovery haben wir es auch schon gesehen. Context is for Kings. Da wirft Lorca einen Gefangenen durch eine Luftschleuse.
Mhm.
Und in Maps and Legends wird ein Romulaner durch eine Luftschleuse ins All gesogen, nachdem Picard und seine Crew den Angriff auf die La Serena abwehren. Ja. Also in diesem Jahrtausend schon häufiger gesehen bei Star Trek.
Luftschleuse ist ein beliebtes Beseitigungsmittel.
So. Leider wird auch die Warp-Matrix rausgesogen.
Das ist ein Problem.
Und damit jegliche Hoffnung für Gwyn, zumindest in ihrer Zeitlinie. Gwyn geht also zur Brücke und setzt sich auf den Captain's Chair. Dann nimmt sie ein Logbuch auf, weil Gwyn nämlich schlau ist.
Ja. Ja. Ist sie, kann man es festhalten.
Ja. Wir gehen wieder zurück zu Rocktuck. Deren Timeline ist nämlich noch gar nicht zu Ende. Natürlich nicht, weil sie dauert am längsten. Und sie sitzt in der Messe und hat schon ein paar Tellaminenfraß hinter sich. Hadert mit ihrer Entscheidung, Janeway zu deaktivieren. Also versucht sie zurückzuholen, klappt aber natürlich nicht.
Mhm.
Ja, und dann geht Rocktuck schlafen und sagt all ihren Freunden gute Nacht, obwohl sie nicht da sind. Mhm. Hat sich die Betten so gestaltet, als wären ihre Freunde noch da. Mhm. Bei Jankum liegt Werkzeug drauf, bei Zero Tablets mit Daten. Für Murph hat sich sogar ein Kuscheltier gebaut. Ja.
Traurig.
Und dann sehen wir sie im Holodeck. Sie guckt sich eine Aufzeichnung vom Flussrätsel an und merkt, wir hätten auf Zero hören sollen. Er hat es doch die ganze Zeit gesagt. Ja,
ja.
Es ist schon traurig. Ne? Und voll. Dann plötzlich empfängt sie auf der Brücke eine Nachricht. Und das ist Gwyn. Weil offensichtlich gerade in dem Moment der Punkt in Gwyns Zeitlinie war, in dem Rocktuck jetzt in ihrer Zeitlinie ist.
Ja, genau.
Und Gwyn erzählt Rocktuck, wie sie die Warp-Matrix zusammenbauen kann.
Mit ein bisschen Prep-Talk.
Richtig. Rocktuck zweifelt an sich, aber Gwyn traut ihr alles zu. Und dann überwindet Rock auch ihre Ängste und findet ihre wahre Stärke, arbeitet akribisch, baut die Warp-Matrix und bringt Janeways Programm zurück. Wir merken allerdings an Zwischenbemerkungen, dass es alles extrem lang gedauert hat. Also wir sehen da so Striche hinter Rocktuck, wie oft sie versucht hat, Janeway zu aktivieren. Ja. Und sie sagt dann irgendwie auch 267 Mal oder sowas.
Ja, auf jeden Fall, genau, knapp 300 Mal. Also gehen wir mal davon aus, dass sie das wahrscheinlich nicht 20 Mal am Tag probiert hat, sondern dass sie es vielleicht irgendwie alle paar Tage mal oder einmal am Tag. Ja. Also da werden mindestens Monate vergangen sein.
Rock war unglaublich lang allein.
Ja.
Janeway zeigt Rock dann, wie man die Warp-Matrix einsetzt, weil das hatte Gwyn nicht erzählt.
Ja.
Hat nur gesagt, wie man die baut.
Ja, Mist.
Und wir erleben eine emotionale Wiedervereinigung, als die Zeit korrigiert wird und die Crew gerettet ist. Ja.
Uhu.
Die Crew kommt dann wieder zusammen, die Zeitlinie ist wieder intakt. Jankum und Zero behaupten übrigens beide, dass sie sich daran erinnern, nicht am Leben gewesen zu sein. Das ist, das haben wir, glaube ich, so in dieser Form erst ein einziges Mal in Star Trek gehört, dass jemand sich daran erinnert, nicht am Leben gewesen zu sein.
Ja, häufig ist ja dann so, dass einfach alles resettet ist, ne? Aber alle haben quasi das erlebt, was sie erlebt haben, was ja auch wichtig ist in Bezug auf Rock, ne? Weil genau, das macht's ja, also wenn sie das alles wieder vergessen hätte, also das ist ja auch ein Storytelling hier. Ja. Aber ein ungewöhnlich, du hast recht, ja.
Ja. Kannst du dich an die eine Sache erinnern, an die eine Stelle, an der jemand schon mal gesagt hat, ja, ich kann mich dran erinnern, nicht am Leben gewesen zu sein?
Das war also Kalber vielleicht, ne? Der ist ja wirklich gestorben und ist ja dann quasi wieder neu zusammengesetzt worden.
Kalber war es nicht, der hat das zumindest nicht gesagt.
Ja.
Aber es war ungefähr dieselbe Zeit, es war eine andere Serie, aber zu ungefähr zur selben Zeit. Es war nämlich Shax.
Ah, richtig, stimmt, der ist ja auch...
We always have Tom Paris, da ja. Sagt Shax, ich leide unter einem düsteren Fluch. Ich erinnere mich daran, nicht am Leben gewesen zu sein. Ja. Aber dann erzählt er irgendwie vom Mountain auf irgendwas und dann Mountain of Doom und dem Koala und was auch immer. Ja,
ja genau. Ja, es ist ja dann auch so, dass wir nie wirklich erfahren, so richtig, was eigentlich passiert ist. Ja.
So, die Crew erkennt jetzt den Wert der Zusammenarbeit und des gegenseitigen Vertrauens und es gibt eine schöne Gruppenumarmung, die allerdings ein bittersüßer Moment ist, weil sie schon erkennen, dass Rock unsagbare Einsamkeit und Herausforderungen überwunden hat.
Ja. So. Ja, und das ist auch der Moment, den du eben schon angesprochen hast, ne, wo dann Gwyn zur Seite geht und sich nochmal kurz mit Janeway unterhält.
Ja, genau. Und Janeway schon dann sagt, naja gut, das ist aber jetzt vielleicht auch eine krasse Entwicklung von Rock gewesen, weil Rock sich natürlich in dieser Zeit, in der Rock alleine war, in dieser langen Zeit, Skills angeeignet hat, die Rock jetzt so wesentlich mehr als eine Sicherheitsoffizierin machen, weil Rock ja niemals Sicherheitsoffizierin sein wollte. Sie wollte ja immer sagen, ja, ich bin groß, aber ich bin nicht böse, ich kann das nicht. So.
Stimmt, das haben wir noch gar nicht thematisiert. Das haben die, das war ja am Anfang schon Thema kurz, dass sie eigentlich gar nicht Sicherheitsoffizierin sein will. Und spätestens jetzt ist klar, dass sie mit ihrem Skillset auch nicht Sicherheitsoffizierin sein sollte.
Ja, und nicht bleiben wird, sagen wir so.
Genau. Auch das, genau.
Ja, und am Ende sehen wir allerdings noch, wie in dem Schrott von Rednock, der noch im Vehicle Replicator liegt, ein Auge angeht. Das deutet
Terminator.
Diese Doppelgängernummer von Rednock ist noch nicht vorbei.
Nee, offensichtlich.
Und damit geht diese schöne Folge zu Ende. Das war allerdings noch keine Bewertung, denn die folgt auf dem Fuße. Aber, meine Damen und Herren, in diese Woche zuerst von Sebastian unterstrich Sonntag.
Ja, Unterstrich ist ganz wichtig. Mein Leben ist eine E-Mail-Adresse.
So.
Ach, wo fange ich denn an? Beim Vorspann vielleicht. Ich erzähle das nochmal alles, ja.
Ja, gerne.
Jetzt haben wir ja wirklich ein paar bewegte Wochen und Monate hinter uns und es ist so viel passiert, Andi, es ist so viel passiert, so viel Emotionales.
Nichts bleibt mir gleich.
Ja, nichts bleibt gleich.
Beim Alten wie gehabt.
Ja, Discovery Panel sieht ganz anders aus, fühlt sich anders an, schmeckt anders, haben wir schon gesagt. Wir hatten die letzte Folge live, es war so viel Emotion im Raum von Discovery und ja, dann hatten wir diese lange Pause und ich wusste gar nicht mehr so ganz genau, wie sich das mit Prodigy anfühlt. Und dann habe ich diesen Vorspann gesehen und fand ihn schon wieder total großartig. Ich gucke nicht in Vorspäne rein, das haben wir ja festgestellt. Ne? Also wenn der jetzt komplett anders gewesen wäre, es wäre mir wahrscheinlich nicht aufgefallen. Aber allein dieser Soundtrack, hat mir großen Spaß gemacht. Mhm. Und dann noch zurück mit dieser Folge zu kommen, die ja eigentlich Star Trekiger nicht sein könnte, mit einem Holodeck-Einspieler am Anfang und dann noch so einem ganz klassischen Star Trek-Problem eigentlich am Ende. Ne? Also solche Folgen haben wir ja auch schon zuhauf gesehen, wo irgendwie solche Anomalien irgendwie gelöst werden müssen zusammen, die Crew irgendwie über Ferne oder Zeit oder was auch immer zusammenarbeitet und dann kommen sie zurück. Und das hat für mich, auch wenn wir das schon ein paar Mal gesehen haben, hier super gut funktioniert. Also seit März waren mir die Figuren ja wieder ein bisschen abhanden gekommen. Ich habe sie alle wieder sofort zurückbekommen und es hat mich alles gut unterhalten, vom lustigen Einstieg über dann diese, es war wahnsinnig kurzweilig und gleichzeitig auch total dicht. Also ich bin wieder überrascht, wie viel die in diese knapp 25 Minuten überhaupt immer reinpressen können. Ne, du hast eben gesagt, die 10 Minuten oder das waren schon 10 Minuten eigentlich Prolog am Anfang. Und dann ist ja eigentlich noch krasser, dass sie es schaffen, halt irgendwie dann in den 15 Minuten, die übrig bleiben, so viel Story dann am Ende rein. Also, oder dass es sich zumindest so anfühlt, als wäre es so viel Story. Also es fühlt sich jetzt irgendwie nicht an, als wäre es weniger, als wir in so einer TNG-Episode erzählt bekommen. Ja. Es gab natürlich jetzt keine Behandlung oder sowas, aber gut. Lange Rede, kurzer Sinn. Also ich fand die Folge durchaus unterhaltsam. Ich fand das Rätsel cool, was sie da zusammen gelöst haben. Ich fand die Dialoge gut, da war auch Witz mit dabei. Und ich fand's auch erstaunlich deep dann an einigen Stellen. Ne? Also gerade die Rock-Tuck-Nummer. Also am Ende hatte ich ein Tränchen im Auge und fand es super gut inszeniert. Also dieses Gefühl auch, ne, also diese Szene, wo sie dann allen gute Nacht sagt, so und als aufbauendes Element und am Ende dann so diese Konversation mit Gwyn und Janeway, ne, sie war sehr lange allein. Ne, dieses Gefühl, was das wohl ausgelöst haben muss bei ihr, weil ja, okay, cool, sie hat sich irgendwie Mathe, Physik, Astrophysik, E-Technik, was auch immer, alles Mögliche beigebracht, ja. Aber ich meine, wie krass das sein muss für ein so junges Wesen, über ja vielleicht Jahre allein gewesen zu sein, allein auf sich gestellt zu sein. Also das hat auch so eine große Traurigkeit irgendwie. Ne? Und ich finde, das haben sie subtil gut inszeniert. Und das für so eine eher schnelle, kurze, unterhaltsame Serie. Aber das, gut, wir haben ja auch schon festgestellt, das will sie auch gar nicht sein am Ende. Ne? Sie will ja auch so ein bisschen Deepness haben, damit man auch connecten kann, damit auch jüngere Menschen connecten können, weil, oh Wunder, auch junge Menschen haben Gefühle. So unterm Strich fand ich das eine perfekte Folge zum Wiedereinstieg, die alle Stärken von dieser Serie gezeigt hat. Und ich fand sie echt super. Super, super Folge.
Ja, das ist ein sehr, sehr schönes Fazit, dem ich mich quasi uneingeschränkt anschließen kann. Also ich hatte ein bisschen Sorge, ob ich jetzt wieder reinkomme, weil ich bin ja doch dann irgendwie mehr Live-Action-Fan. Wobei mir ja auch Lower Decks total gut gefällt und wobei mir Prodigy total gut gefällt. Und ich habe gemerkt, das war jetzt vielleicht ganz gut, dass wir mal zwischendurch diese Pause hatten, weil ich mich sofort wieder ich konnte mich sofort wieder reinfinden und hatte sofort wieder mehr Bock auf diese Serie.
Ja.
Ich weiß allerdings nicht, wie wir im März da auseinandergegangen sind, ob ich da nicht mehr so viel Bock hatte, weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich weiterhin noch ziemlich viel Bock hatte.
Ja.
So. Anyway, ich fand es auch eine ganz, ganz tolle, ganz, ganz tolle Folge. Und das ist nicht immer so einfach bei diesen Zeitschleifenfolgen, weil ja dann auch oft irgendwie am Ende klar wird, naja gut, alles wird auf Null gesetzt und im Endeffekt ist nichts passiert. Ne? Also der Reset-Button, den ich immer so fürchte. Und das ist erneut eine Timey-Wimey-Episode gewesen, bei der es keinen Reset-Button am Ende gibt, sondern zwei Leute sagen, ja, ich kann mich noch an an meinen Tod erinnern. Gwyn weiß noch, wie sie dieses Ding da vorgemerkt hat. Also Dahl ist vielleicht der Einzige, der irgendwie da rausgeht, wie er reingekommen ist.
Ja.
Aber, und Merv, gut. Aber weiß man halt nicht.
Ja. So.
Aber dann eben auch eine krasse Charakterentwicklung von Rock-Tuck. Und wir haben noch den kleinen Cliffhanger mit, Dreadnought ist aber noch nicht komplett ausgeschaltet hier. Viel, viel Gutes dabei. Und ja, du hast es gesagt, ich habe auch das Gefühl, Rock-Tuck ist tatsächlich immer wieder für die Deepness zuständig.
Ja.
Sicherlich auch Gwyn. Aber Rock-Tuck vielleicht noch ein Stück weit mehr, weil bei Rock-Tuck die Deepness aus dem Charakter selber kommt und nicht aus der Handlungsebene. Also bei Gwyn ist immer wieder die Handlung, die irgendwie die Deepness bringt. Ne? Dieses, was macht ihr Vater und was löst das in Gwyn aus und sowas. Bei Rock-Tuck ist es einfach die Auseinandersetzung mit ihrem eigenen Charakter, weil es einfach ein Kind ist, das mit Aufgaben konfrontiert wird, die nicht kindgerecht sind und das Kind irgendwie damit umgehen muss. Und man dann die ganze Zeit nur bewundern kann, wie das Kind damit umgeht und gleichzeitig trotzdem noch Kind ist. Also ich finde das auch ganz, ganz toll geschrieben hier, wie das klappt.
Ja.
Dass wir nicht irgendwie ein Kind haben, was dann plötzlich Wunderkind ist und wir dann eigentlich sagen, naja gut, das ist ein Kind, das sich im Prinzip komplett wie ein Erwachsener verhält. Nee, das ist ein Kind, das sich wie ein Kind verhält, aber erklärbare, erstaunliche Fähigkeiten bekommt. Und das finde ich sehr, sehr geil.
Und sich sehr, anpasst. Sehr geil, genau. Und sich dann irgendwie anpasst, wenn es sein muss und so, ne? Also ich finde sie auch wirklich richtig gut und auch tief geschrieben und das muss man der Serie schon anrechnen, dass das funktioniert. Ne? Das ist schon, das ist, ich hätte nicht damit gerechnet. Haben wir schon ein paar Mal gesagt in den letzten Folgen, ne? Aber ich hätte tatsächlich nicht damit gerechnet, dass diese Serie auf so vielen Ebenen so gut funktioniert.
Ja. Sehr schön, dann freue ich mich auf die nächste Woche, wenn wir zurückkehren nach Taz Lamora.
Oh ja, stimmt. Die Doppelfolge, das Mid-Season-Finale und genau, wir besprechen sie natürlich dann Folge für Folge, wie wir das hier so machen. Mhm. Und schauen mal, was uns dann da erwartet. Weil yes. Eigentlich ist das ja ein Ort, an den wir alle nicht zurückkehren möchten.
Ja, aber es gibt unfinished business there.
Ja, stimmt, aber irgendwie gibt mir das ein besseres Gefühl, wenn man hier mit dem Sternenstaubantrieb so weit wie möglich einfach wegfliegt und immer weiter wegfliegt. Aber gut, ja. Das ist offensichtlich auch nicht eine Lösung für alle Zeiten.
Ja, aber da sind ja auch noch Leute zurückgelassen worden. Also ich schätze mal auch, dass die vielleicht die Gefangenen befreien wollen oder sowas.
Ja, das könnte natürlich schon auch irgendwie eine ehrenvolle Aufgabe sein.
Ja. Gut, wir werden das alles nächste Woche sehen.
Ich freue mich drauf.
Ich mich auch. Dann Maradiot, schwing der Haut und tschüss.
Tschüss.
Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de. Discovery Panel. Discover Star Trek.